Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Rolf Brune, gehöre auch zu dieser Gemeinde. Ich habe mir heute Abend vorgenommen, über die Beichte zu sprechen. Ich möchte meinen Ausführungen einen Vers zugrunde legen aus den Sprüchen Salomos. Sprüche 28, 13. Da sagt uns das Wort Gottes, 28, 13, Sprüche 28, 13. Wer seine Sünde verhehlen will, kommt nicht zum Ziel. Wer sie aber bekennt und lässt, der findet Erbarmen. Wenn wir das Wort Beichte hören, dann denken wir vielleicht als traditionelle evangelische Christen, dass das eine Einrichtung der katholischen Kirche ist. Und mancher fühlt sich bei dem Begriff der Beichte auch irgendwie unangenehm berührt, dass es vielleicht gegen die evangelische Freiheit sein könnte. Und es ist in der Tat so, dass im evangelischen Bereich uns die Beichte eigentlich verloren gegangen ist. Aber gerade die moderne Zeit macht deutlich, dass es eigentlich ohne sie, ohne die Beichte eigentlich geht, auch wenn der Begriff der Beichte heute in keiner Weise mehr benutzt wird. Das geht uns ja bei vielen Begriffen, auch des Neuen Testamentes, dass man Dinge umschreiben muss. Aber wir bleiben mal. Die meisten psychoanalytischen Methoden sind im Grunde genommen nichts anderes als eine Form der Beichte. Angefangen bei der Psychoanalyse bis hin zu den verschiedenen Formen der Gesprächstherapien. Im Grunde von der Methode das Gleiche. Der Schweizer Dichter Max Frisch lässt in seinem Werk »Mein Name ist Gantenbein« sagen, »Ach, die glücklichen Katholiken, sie haben wenigstens einen Beichtstuhl, ich habe nur einen Hund.« Da steckt eine beißende Ironie dahinter. Und dennoch ist ja hinter jeder Ironie eine Portion Wahrheit. Hier würde ich das einfach mal so sagen, eine ungeheure Sehnsucht. Eine Sehnsucht danach, etwas loszuwerden, von etwas frei zu werden. Max Frisch sagt, ich habe nur meinen Hund. Wie viel unserer modernen Zeitgenossen haben eben nichts anderes als ihren Hund? Und wenn ich heute beobachte, wie Tiere gerade an diesen Punkten auch zu Götzen gemacht wird, ist das schon eine enorme Beziehungsfrage heute. Die moderne Literatur beweist, dass die Auseinandersetzung mit der Beichte oft zu einem Hauptthema gemacht worden ist. Hemingway hat sich dran versucht. Stefan Andres, wir sind Utopia. Robinson mit seinem Kardinal. Überall dort wird immer wieder die Beichte angerührt. Der russische Dichter Dostojewski sagt einmal, es müsste doch so sein, dass jeder irgendwo hingehen könnte, denn es kommen Zeiten, wo man sich dringend an irgendjemanden wenden muss oder kann. Ich frage Sie, haben Sie jemanden, an den Sie sich wenden können? Nicht irgendjemanden, sondern einen, dem Sie Ihre Seele offenlegen können? Denn es kommen Zeiten, wo wir irgendjemanden brauchen. Lassen Sie mich zu Beginn einfach mal aus reformatorischer Sicht deutlich machen, was wir zunächst unter Beichte zu verstehen haben. Wir wissen, dass Luther in der Auseinandersetzung mit dem Mönch Tetzel, gerade in seinen 95 Thesen, die Beicht- und Bußpraxis der mittelalterlichen Kirche angeprangert hat. Wer die 95 Thesen ein Stück weit kennt, weiß, dass es da um diese Dinge im Besonderen geht. Luthers Aussage, er sagt, ich will mir die himmlische Beichte, das heißt die Einzelbeichte, Das heißt, die Beichte mit einem Bruder oder einer Schwester von niemandem nehmen lassen und wollte sie nicht um der ganzen Welt Schätze geben, denn ich weiß, was an Stärke und Trost sie mir gegeben hat. Und in seiner Invokavit-Predigt von 1522 schreibt er, es weiß niemand, was die Beichte vermag, denn wer mit dem Teufel oft und viel gefochten hat, ja, ich wäre längst vom Teufel erwürgt, wenn mich nicht die Beichte erhalten hätte. Das heißt, Luther hatte in der Anfechtung die Beichte. Und wir wissen, wie dieser Mann angefochten gewesen ist. Er hatte Brüder an seiner Seite, denen er sich offenbaren konnte. Und wenn man die seelsorgerlichen Briefe Luthers liest, besonders die seelsorgerlichen Briefe auch an Melanchthon, als dieser auf dem Augsburger Reichstag war, dann waren diese seelsorgerlichen Gespräche und Briefe von einer ungeheuren Tiefe, einer Tiefe, wie wir sie vielleicht in unseren Beziehungen heute kaum noch kennen. In seinem großen Katechismus schreibt er, darum, wenn ich zur Beichte vermahne, so tue ich nichts anderes, denn dass ich vermahne, ein Christ zu sein. Und wenn ich dich dahin bringe, so habe ich dich wohl zur Beichte gebracht. Für Luther war es ein Zusammenhang. Christsein ist ohne Beichte nicht möglich. In der Auseinandersetzung mit der alten Kirche hat er drei Kernsätze, die wir uns einfach mal ansehen wollen, herausgestellt. Seit dem vierten Laterankonzil 1215, eines der denkwürdigsten Synoden, weil sie die mittelalterliche Judenverfolgung eingeleitet hat, erschüttern diese Synode. Ich kann da jetzt nicht darauf eingehen, aber auf dieser Synode wurde verbindlich für den Christen der alten Kirche bis hin heute dem katholischen Christen immer noch verbindlich, dass er einmal im Jahr zur Ohrenbeichte zu erscheinen habe. Ein kanonisches Muss. Was sagt nun Luther dazu? Er sagt schlicht und einfach, man soll dazu reizen, aber nicht treiben. Man soll dazu locken, aber nicht zwingen. Man soll die Leute darin bestärken, aber man soll nicht drohen und nicht schrecken mit der Beichte. Frei und willig und gern soll man beichten. Kann man das nicht tun, so lasse man das Treiben anstehen. Für Luther war die Beichte ein fröhliches Geschäft. Das war der erste Gedanke. Luther sah in der Beichte etwas Freiwilliges. Etwas, was aus dem Inneren kommt. Etwas, wo mich das Wort Gottes von meinem inwendigen Menschen hinzwingt. Und das Zweite, Luther wendet sich gegen die Forderung nach Vollzähligkeit des Sündenbekenntnisses. Es kann ja auch zu einer perfektionistischen Glaubenseinstellung sein, dass ich meine, ich müsste alles, was in mir ist, bekennen. Bonhoeffer hat das mal sehr schön gesagt, dass er, wenn Gott uns das offenbaren würde, auf einmal, was in Sünde in uns ist, wir würden das nicht aushalten. Wir würden es nicht aushalten. Und so ist Gott so unendlich barmherzig, dass er uns, wo wir ehrlich und offen gegen sein Wort sind, nur das zeigt, was wir auch tragen können und was wir vor ihm bringen können. Aber grundsätzlich dies eine, dass wir unser Leben ganz und total an ihn abgegeben haben und uns von der Sünde getrennt haben. Und das Dritte, gegen das Monopol des Priesterstandes, gegen das Hören der Beichte. Das ist ja auch heute noch in der katholischen Kirche so, dass eigentlich nur der Priester beauftragt ist und nur das Recht hat, einem Gemeindeglied die Beichte abzunehmen. Und sehen Sie, das stimmt neutestamentlich nicht. Wissen Sie, dass Sie berufen sind, einem anderen die Beichte abzunehmen? Ich weiß nicht, ob Sie es mal erlebt haben. Es gehörte sicherlich zu den größten Erfahrungen, die man als Seelsorger haben kann, wenn man über einem anderen sprechen kann, du, dir sind deine Sünden vergeben. Wir sind dazu berufen, nicht nur, dass wir bekennen um frei zu werden, sondern wir sind berufen zum Seelsorger und zum Mitarbeiter an der Freude der anderen. Wir vergessen das und denken oft, wir seien nicht fähig dazu. In Wirklichkeit will uns der Heilige Geist von innen her dazu fähig machen, dem Bruder und der Schwester im Alltag eine tragfähige Hilfe zu sein. Wir sind berufen zum Priesterstand. Und das gehört eigentlich zur Selbstverständlichkeit unseres Christenlebens. In der Beichte ereignet sich also Seelsorge. Oder ich sage es in einem Satz, ereignet sich Sorge um die Seele des anderen. Das gehört dazu. Habe ich Sorge um die Seele des anderen, die Gott mir anvertraut hat. Denn die Seelsorge durch die Beichte soll zweierlei Dinge beenden. Sie soll die Sünde in unserem Leben beenden und sie soll das Selbstmitleid, die Ich-Bezogenheit beenden. Es geht also in der Beichte um eine Ablösung der Freundschaft mit diesen beiden Punkten hin zu der Freundschaft mit Jesus. Und wenn wir eine tiefe Freundschaft mit Jesus suchen, dann geht das nicht anders, als dass wir bewusst uns täglich von der Sünde trennen. Wir müssen uns also, bevor wir auf die Beichte im Einzelnen zu sprechen kommen, uns noch einmal über Sünde unterhalten. Vielleicht werden die meisten von Ihnen denken, wir wissen ja eigentlich alles über die Sünde. Das ist uns bekannt, was das Wort Gottes sagt. Und das ist richtig, wir wissen so viel. Aber das meine ich hier gar nicht, dass wir viel über die Sünde wissen, sondern dass es entscheidend ist, lasse ich mir vom Wort Gottes sagen, was Sünde in meinem Leben ist. Das ist was ganz anderes. Lasse ich mir ganz persönlich täglich von Gottes Wort sagen, was Sünde in meinem Leben ist. Da gehört eine tiefe Ehrlichkeit dazu. Sich im Lichte des Wortes mit seiner Sünde auseinanderzusetzen. Warum ist das so wichtig? In dem Psalmen heißt es an einer Stelle, da sagt Gott oder lässt Gott durch David sagen, ich hasse die Sünde. Und weil Gott die Sünde hasst, will er auch, dass wir die Sünde hassen. Sünde ist ein Zustand, nicht in erster Linie ein Abweichen von gesellschaftlichen Normen und Werten. Sünde ist der Zustand, wo ich in den ganz praktischen Dingen meines Alltags Gott nicht will. Kennen Sie Dinge, wo Sie Gott nicht wollen? Oder sagen wir mal anders, kennen Sie Dinge, wo Sie Gott stört? Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich kenne eine ganze Menge. Wo die Auseinandersetzung ganz praktisch im Alltag beginnt. Wo ich merke, ich will eigentlich meinen eigenen Weg gehen. Und da beginnt der Kampf. Da beginnt die Auseinandersetzung. Wo ich nicht bereit bin, dem lebendigen Gott die Ehre zu geben. Und so spielt sich immer auch in unserem Alltag Sünde als eine Art Trennung von Gott ab. Nicht, dass uns der Heilige Geist genommen wird, aber wir können, wie Paulus es im Epheserbrief sagt, auf vielfältige Weise den Heiligen Geist betrüben. Und dann zieht er sich zurück. Nicht, dass er uns verlässt. Der Heilige Geist bleibt uns. Seit unserer Wiedergeburt sind wir erfüllt mit Heiligem Geist. Seit der Wiedergeburt, nichts anderes, sind wir erfüllt. Aber wir können den Heiligen Geist durch die Sünde betrüben. Wir suchen die Selbsterfahrung. Wir suchen die Selbstverwirklichung. Wir suchen das Selbstvertrauen und werden durch die Selbstfindung gottlos. Sehen Sie, das sind die Schlüsselworte unserer modernen Gesellschaft. Das Selbst. Ja, in der Pädagogik hat man das viel eleganter ausgedrückt. Man spricht hochtrabend vom Individualismus. Was der Individualismus aber insgesamt in unserer Gesellschaft, besonders in unseren Beziehungen angerichtet hat, werden wir noch in den nächsten 20 Jahren erleben. Der Mensch wird durch sein Selbst, dass er auf sich selbst sich wirft, immer einsamer mit sich selbst und ist unfähig, Beziehungen zum anderen zu bauen. Die Sünde, die ich bezogen. Das Selbstmitleid macht uns so einsam, dass wir unfähig werden, noch den anderen mitzutragen. Die sozialen Auswirkungen dessen, dass ich mich ständig selbst suche und mich selbst verwirklichen will, führt letzten Endes dahin, dass ich mich nur selbst sehe und Gott als Herrn aus dem Blickwinkel verliere. Das Wesen der Schuld ist es, dass sie als Sünde erkannt wird. Und wo Sünde erkannt wird, da gibt es in der Regel zwei Reaktionen. Ich will diese zwei Reaktionen einmal deutlich machen, weil sie in dem Zwiegespräch der Beichte auf eine ungeheure Rolle spielen. Die erste Reaktion ist, wir versuchen uns zu entschuldigen und sind darin so kreativ, dass das fast weltmeisterlich ist. Ich will mal einige Beispiele dazu aufzählen, wie wir das machen. Wir entschuldigen uns. Selbst auf den ersten Seiten der Bibel wird das deutlich. Als Gott Adam fragt, was hast du gemacht? Da sagt er, du, die Frau. Und die Frau sagt, die Schlange. Beobachten Sie mal Dreijährige. Das braucht man denen gar nicht zu erklären. Wenn man sie auf ihren Ungehorsam anspricht, dann wissen sie ganz genau, keiner, es war ein anderer, nur sie selbst nicht. Das ist so drin, dass man nicht bereit ist, die Verantwortung für das zu nehmen, was man eigentlich getan hat. Und versucht, viele Verschiebeaktionen, um ja nicht für das, was letzten Endes als Sünde erkannt wird, zu übernehmen. Mir gefällt auch das Wort Erbsünde nicht. Ich habe es hier schon mal gesagt. Wenn ich etwas erbe, dafür kann ich nicht. Ja? Das, was ich übernommen habe, ist letzten Endes die Ursünde, für die ich genauso Verantwortung zu tragen habe. Das, was letzten Endes aus dem Sündenfall zu mir herüberkommt. Wir schieben vieles auf die Verhältnisse. Da ist es der Arbeitsplatz schuld, da ist der Chef schuld daran, da arbeiten meine Mitarbeiter nicht richtig. Immer sind es die anderen. Immer sind es die anderen. Oder man kann ja so herrlich verharmlosen. Das ist wohl das Schlimmste heute, dass Sünde verharmlost wird. Die größte Verharmlosung meines Erachtens ist heute der Paragraph 218. Zum Kavaliersdelikt. Ja. Sünde wird zum Clou. Ja. Und alle machen's. Alle machen mit. Wo nehmen wir noch Klarstellung? Dass wir sagen, es gibt keine Kavaliersdelikte. Ich kann Sünde, ganz gleich was es ist, nicht zum Clou machen. Und weil es alle machen, wir können Sünde auch verdrängen. Das hat die Psychologie ja in einer besonderen Weise bewiesen, dass wir Sünde, unter der wir wirklich leiden, in unser Unterbewusstsein verstecken, vergessen können. Aber irren wir uns nicht. Wir wissen, dass gerade verdrängte Schuld gerade im Unterbewussten weiterwirkt und irgendwann hochkommt. Oft durch somatische Störungen, das heißt also leibliche Schmerzen oder andere Erscheinungen, auf irgendeine Weise ist Sünde, die ich für mich in meinen inwendigen Menschen verdrängt habe, nie unlebendig. Sie taucht wieder auf. Wir wollen durch eigene Leistung wieder gut machen. Wir können es nicht ertragen, ja, dass wir schuldig geworden sind und fassen durch gute Vorsätze immer wieder einen neuen Anfang und bauen auf diese Weise unsere eigene Lebensphilosophie. Sehen Sie, es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, das, was an Sünde in meinem Leben da ist und für das ich die Verantwortung übernehmen sollte, das wegzuschieben. Die Bibel nennt das Selbstbetrug. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir Menschen haben eine eigenartige Art. Wir können uns selbst betrügen und halten das für die Wahrheit. Wir können uns selbst betrügen und halten das für die Wahrheit. Das war die erste Reaktion. Die zweite Reaktion ist eine ganz andere. Wir erkennen unsere Schuld im Lichte des Wortes. Erinnern Sie sich, als David, der ja schwer gesündigt hatte und seine Sünde kaum erkannte, als der Prophet Nathan zu ihm kam und sagte, du warst der Mann. Du hast Ehebruch mit dieser Frau begangen. Du hast diesen Mann in den Tod gebracht. Da erschrak er tief. Und denken Sie an den 51. Psalm. Ich lese Ihnen mal diese Verse vor, wie er im Lichte seiner Sünde reagiert. Er schreibt, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte und deinem großen Erbarmen, tilge meine Verfehlung. Wasche mich rein von meiner Sünde und Schuld, denn ich selber kenne mein Vergehen und meine Sünde steht immer da vor Augen. An dir allein habe ich gesündigt, habe getan, was dir missfällt. Du musst Recht behalten. Hier sind zwei Sätze ganz bemerkenswert. David sagt über seiner Sünde, an dir allein, an Gott allein habe ich gesündigt. Und das zweite ist eine ungeheure Kapitulation. Er sagt zu Gott, Herr, du musst Recht behalten. Nicht ich habe Recht, sondern du hast Recht. Wo wir im Angesicht Gottes mit unserer Sünde vor seinem Wort erschrecken, wie David das tat, da wächst das Verlangen, davon wegzukommen, sich auszusprechen. Aber dazu ist eine innere Bereitschaft notwendig, sich von Gott und von seinem Wort dahin führen zu lassen. Erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob dies der Weg der Mühsal bei mir ist und ob ich auf ewigem Wege bin. Denken wir also, was ich am Eingang sagte, wenn wir unsere Sünde verhehlen, wenn wir sie verstecken, wenn wir sie nicht wahrhaben wollen, kommen wir nicht zum Ziel. Wir kommen nicht zum Ziel. Und es wird uns nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der findet Erbarmen. Und für eine wirkungsvolle Ausprägung unseres praktischen Lebens ist das ungeheuer wichtig. Und die Beichte kann dazu ein Schlüssel sein. Und ich möchte jetzt, auch wenn ich gerade von der Einzelbeichte sprach, doch die erste Form der Beichte voranstellen, nämlich die Beichte allein mit Gott. Ich glaube, wir kennen sie am ehesten und will dazu einige Worte sagen. Denn sie wird ja am stärksten praktiziert und viele Christen, mit denen ich spreche, sagen mir dann immer, ja, genügt es denn eigentlich nicht, wenn ich meine Sünden allein mit Gott bespreche? Zunächst einmal sage ich dann sehr gern, du, das ist ein guter Ort. Ja, da sprich und mit Gott und lass dich wirklich von Gottes Geist kontrollieren. Aber das ist wichtig, denn allein ist es auch eine große Gefahr. Denn wo ich allein bin, lebe ich gern unkontrolliert. Ist mein Leben im Verborgenen. Das dann, wenn ich mit Gott ganz allein bin, lebe ich so, dass ich im Angesicht Gottes lebe. Wirkungsvolles Christenleben erwächst aus diesem verborgenen Leben mit Gott. Und deswegen ist es wichtig, sich in seiner persönlichen Zeit, in seiner stillen Zeit, Zeit zu lassen, mit Jesus über seine Sünde zu sprechen. Mit ihm auf kurzer Rechnung zu legen. Und das sollte man schriftlich tun. Die Dinge aufschreiben. Denn es gibt eine ganze Reihe Sünden, die immer und immer wiederkehren. Und ist es nicht so, dass uns als Christen, die wir auch in der Mitarbeit stehen, dass ja gerade die ständig wiederkehrenden Sünden uns solche Not machen? Der Schriftsteller Kurt Götz, viele kennen ihn, er hat solche schönen Stücke wie Charlies Tante und Dr. Hiob Pretorius geschrieben, hat einmal gesagt, die Sünde, die man bekennt und bereut und wieder bekennt und wieder bereut, ist wie ein Hund, den man straft und streichelt und straft und streichelt, er wird immer treuer. Und wie oft höre ich das auch in seelsorgerlichen Gesprächen, dass man von ganz bestimmten Sünden nicht loskommt. Und dann resigniert man, weil man den Kampf allein führt. Der Kampf allein mit manchen Sünden ist oft für uns eine Überforderung. Und sehen Sie, da hat uns Gott eigentlich eins der wirkungsvollsten Geschenke gemacht, die wir oft in der Gemeinde gar nicht so hoch rechnen. Nämlich, er hat uns den Bruder und die Schwester geschenkt. Da gibt es Brüder, bei denen man sich aussprechen kann. Dieser Kampf im Verborgenen muss nicht allein geführt werden. Sicherlich, sagt Paulus, ermutigt uns, da wir ja aus der Kraft des Geistes leben, so tötet nun eure Glieder, in denen Unzucht, Leidenschaft, Habsucht. Wir haben die Macht und die Kraft, aus seinem Geist wirkungsvoll zu leben. Aber Gott hat uns auch den Bruder und die Schwester an die Seite gestellt und auf die Weise ereignet sich eigentlich Gemeinde. Und es ist wichtig, hier gerade in der Beichte, in der persönlichen Beichte vor einem anderen ein positives Verständnis wieder zu bekommen. Aber gerade das Eigenartige ist, dass diese Form der Beichte von vielen gemieden wird. Man geht dem aus dem Weg. Und ich will mal versuchen, das zu erklären. Woran liegt das denn nun, dass man dieser Form, für die Luther so viel übrig hatte, die er so praktiziert hat, dass wir so viel Schwierigkeiten haben. In seinem Roman Gott im Smog lässt Hans-Georg Jeckel den Pfarrer Andresen Folgendes sagen. Es gibt Dinge in unserem Leben, die wir im Schweigen umschließen. Niemand erfährt etwas von ihnen. Wir glauben, niemand dürfe von diesen Dingen wissen. Würden sie bekannt, verlieren wir unseren guten Ruf, aber die verheimlichte Schuld lässt uns vereinsamen. Es geht also um unseren guten Ruf. Vielleicht ist es dem Achan auch um seinen guten Ruf gegangen, ich weiß es nicht, als er diesen Ring und diesen goldenen Mantel als einzigen im Zelt versteckte und damals Josua die Stämme, die Familien aufrief und fragte, wer ist es, und er schwieg und bekannte es nicht. Man hängt, wenn es darum geht, an sich selbst und will sich im Grunde genommen nicht von dem lösen. Und manchmal sind uns die Gründe auch nicht dafür bekannt. Es hat mich mal tief getroffen, als ich eine Aussage von Zwingli über die Selbsterkenntnis las. Ich möchte Ihnen das mal vorlesen. Ich lese es sehr langsam, weil das eigentlich typisch ist. Er schreibt, erkennen, was der Mensch ist, ist ebenso schwer als einen Tintenfisch fangen. Will man nämlich den Menschen fassen, erzeugt er dicke Nebel der Heuchelei und macht sich unsichtbar wie ein Tintenfisch, der sich in seinem schwarzen Saft versteckt. Zur Selbsterkenntnis und auch zur Sündenerkenntnis, auch dazu seine Sünde zu bekennen, braucht der Mensch nicht weniger als zur Gotteserkenntnis, Gott als seinen Lehrmeister. Und weil der Mensch so viele und so tiefe Höhlen besitzt, in denen er sich derartig verstecken zu können meint, dass ihn niemand in seiner Verborgenheit finden oder wenn er gefunden ist, doch denkt, dass ihn niemand herausziehen kann. Darum brauchen wir, wollen wir den Menschen, also den Menschen auch in uns erkennen, wollen wir auch uns in unserer denkerischen Botschaft und Gottesfeindschaft erkennen, Gott allein und ihn als unseren Taucher an unserem inwendigen Menschen. Die Schwierigkeit, sich einem Bruder zu offenbaren, ist sicherlich schwer. Und es gehört sicherlich eine Portion Demut dazu, sich den Bruder und die Schwester auszusuchen. Und es ist sicherlich richtig, dass man jemanden braucht, der tief vertraulich ist. Wer Seelsorger ist, der muss auch gleichzeitig sein wie ein Grab. Das, was er gehört hat, hat er nicht gehört. Und dennoch macht es uns so schwer. Bonhoeffer sagt, sie tut weh, die Beichte. Sie macht gering. Sie schlägt den Hochmut furchtbar nieder. Vor dem Bruder als Sünder dazustehen, ist eine kaum zu ertragende Schmach. Im Bekenntnis konkreter Sünden stirbt der alte Mensch unter Schmerzen einen schmachvollen Tod vor den Augen des Bruders. Weil diese Demütigung so schwer ist, meinen wir immer wieder, der Beichte vor dem Bruder ausweichen zu können. Unsere Augen sind so verblendet, dass sie die Verheißung und die Herrlichkeit solcher Erniedrigung nicht mehr sehen. Es ist ja kein anderer als Jesus Christus selbst, der den Schandtod des Sünders an unserer Stelle in aller Öffentlichkeit erlitten hat. Jesus hat unsere Sünde, die wir verbergen wollen, in aller Öffentlichkeit am Kreuz getragen. Er schämte sich nicht, als Übeltäter für uns gekreuzigt zu werden. Und es ist ja nichts anderes als unsere Gemeinschaft mit Jesus Christus, die uns in das schmachvolle Sterben der Beichte hineinführt, damit wir an der Wahrheit teilhaben, an seinem Kreuz. Und es gehört sicherlich dazu, wenn wir Lebensbilder lesen, und ich denke an das Lebensbild von Hermann Betzel, dem Kirchenpräsidenten der Bayerischen Kirche. Wenn ich von ihm las, dass er selbst als Bischof sich in den Zug setzte und nach Ansbach fuhr, um sich die Beichte abnehmen zu lassen. Ein Mann, der von seiner geistlichen Ausstrahlung vielleicht von uns so charakterisiert worden wäre, dass wir sagen, er hätte es wohl nicht nötig. Er war einer der Geringsten und suchte das Gespräch und hatte seinen Bruder, wo er hinging, um nicht blockiert in seinem Dienst zu sein. Lassen Sie uns den verlorenen Sohn einfach vor Augen nehmen, dann erfahren wir ein Stück, was es heißt, zu beichten. Am tiefsten Punkt heißt es in der Luther-Übersetzung, er ging in sich gehen. Wirklich darüber nachdenken im Lichte Gottes. Erschrecken auch über sich selbst. Und wo sie noch ein gesundes Gefühl für Sünde haben und ihrer über Sünde weinen können, da hat der Heilige Geist ein fruchtbares Werk getan, wenn man wirklich über mancher Sünde noch weinen kann. Weil man erschrickt, wie weit sie einen von Gott und vom Menschen wegbringen kann. Und dann sagt er, ich will mich aufmachen. Ich will mich aufmachen. Ich will gehen. Und dann macht er sich auf. Und er sagte, ich will zu meinem Vater sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dir und vor den Menschen. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Beichten heißt, kommt aus dem Altdeutschen bejichten und heißt bejahen. Sind wir bereit, die Sünde in unserem Leben zu bejahen? Es schmerzt. Aber es ist das wirkungsvollste Geschäft. Und es ist wichtig, dass wir alle wieder ein Stück weit lernen, dass die Beichte eigentlich das Tor zur Freiheit ist. Christus will uns eigentlich in die Freiheit hinausführen. Und so ist die Beichte immer ein Angebot der Aussprache, wo wir eigentlich unsere Seele auf den Tisch legen können. Wissen Sie, im Raum der Beichte dürfen wir klagen. Wir dürfen klagen, wir dürfen, was uns bewegt. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Das lernen wir von dem Psalmisten, dass sie in der Beichte vor Gott geklagt haben, worunter sie gelitten haben. Sie haben das nie verschwiegen, aber dabei sind sie nicht stehen geblieben. Sie wussten, Gott hat einen Weg daraus. Und so ist die Beichte auch der Weg zur seelischen Hygiene, sauber zu werden, rein zu werden, neue Gedanken zu bekommen. Und sie heilt Wunden im seelisch-geistlichen und psychosomatischen Bereich. David wurde gesund von seinen körperlichen Schmerzen und seinen seelischen Schmerzen, als er sagte, als ich es verschwieg, aber als ich mich öffnete, da wurde ich frei. So ist die Beichte das Tor zur Freiheit, das Tor zu einer neuen Freude. Aber ich möchte noch den anderen Gedanken, den ich gerade angerissen habe, doch noch deutlich machen. Es geht bei der Beichte nicht nur um uns selbst. Dass wir die Möglichkeit haben, von dem loszukommen, was uns so tief in unseren Seelen bewegt. Und es ist tatsächlich bewegend. Und lassen Sie mich das einfach mal so aus der persönlichen Erfahrung sagen, wenn junge Menschen vor mir sitzen und ihre Sünde bekennen und unter dieser Sünde rot werden, sich schämen. Wissen Sie, was man dann denkt? Dann ist es, wie wir es auch gleich singen werden, etwas von dem Tiefsten, was Gott einschenken kann, dieses Erbarmen, weil man ja nicht besser ist als der, der da sitzt. Und dass dieses Anhören, dass dieser junge Mann frei wird und ihn den Weg führen kann, du, ich habe jetzt die beste Botschaft der Welt für dich, all das, was du jetzt gesagt hast, darüber spreche ich dir jetzt die Vergebung unseres Herrn aus. Zu erkennen, wie plötzlich eine tiefe Freiheit davon ausgeht, von diesem Wort, wo wir unsere Sünden bekennen, da ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und heilt alle unsere Gebrechen. Soweit ich das verstanden habe, hat Herr Schäffbuch über die Heilsgewissheit hier gesprochen mal. Wissen Sie, Gewissheit der Sünde, Gewissheit der Sündenvergebung gehört zur Heilsgewissheit. Wenn ich nicht die Vergebung, die Gewissheit dieser Vergebung habe, dann habe ich auch keine Heilsgewissheit. Aber wichtig war mir jetzt bei diesem Gedanken, wo sind in unseren Gemeinden die geistlichen Mütter und die geistlichen Väter, die bereit sind, anderen die Beichte abzunehmen. Sicherlich bedarf es einer Erfahrung dazu. Aber das gehört mit zu unserem Auftrag. Und es hat mich immer tief erschüttert, wenn meine Frau und ich als Mitarbeiter im Eitlinger Bibelkurs die jungen Leute gefragt haben, so wenn ihr jetzt weiter wieder nach Hause fahrt, habt ihr jemanden zu Hause, dem ihr euch anvertrauen könnt? Dem ihr wirklich sagen könnt, wie es in euren Herzen ist? Dem ihr auch mal sagen könnt, die schlimmen Dinge, die in eurem Innern sich so bewegen? Dann kam ich oft als Antwort, wir haben keinen. Wir haben keinen. Und das ist schlimm. Ich empfinde das als schlimm. Lassen wir uns auch an dem Punkt wirklich bewegen, dass wir hineingerufen sind, auch in den Auftrag der Seele an einem anderen, um ihm das Beste, was uns das Evangelium weiterzugeben können, nämlich die Vergebung der Sünden. Ich bete. Das macht uns so froh, Herr, dass du uns durch dein Kreuz eine ewige Befreiung gegeben hast. Wir danken dir, dass du dich öffentlich zur Schau gestellt hast und dass unsere Sünde da hing. Aber wir erkennen auch, lieber Herr, dass wir im Alltag immer wieder aus der Spur kommen, dass oft so schlimme Gedanken da sind, auch Dinge, die wir tun, die nicht in Ordnung sind vor dir und vor Menschen. Und wir möchten doch so gern in der Spur bleiben. Da hilf uns durch dein Wort. Schenk uns Menschen, die uns helfen, diesen Weg mitzugehen. Und mach uns zu Menschen, die auch anderen helfen, diesen Weg zu gehen, damit wir auch in unseren praktischen Bezügen durch die Kraft deines Heiligen Geistes Sieg über die Sünde gewinnen. Durch dich. Amen.